Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hallo und herzlich willkommen zurück beim Klimalabor. Heute mal wieder ein bisschen anders als sonst. Die Clara ist aktuell nicht da, vielleicht schneit sie später noch rein. Sie hängt nämlich gerade im Bundestag rum, um das Rentendrama von Union und SPD zu begleiten. Stimmt die junge Gruppe für das Paket der Bundesregierung oder lässt sie die Koalition vielleicht sogar platzen? Wenn ihr diese Folge hört, dann werdet ihr es bereits wissen. Wir zeichnen nämlich heute am Dienstag, den 2. Dezember auf. Das ließ sich leider nicht anders einrichten. Unser Thema ist aber nicht weniger spannend. Wir möchten gewissermaßen auch über die Rente sprechen und zwar für den Verbrenner. Wann muss der eigentlich in den Ruhestand gehen? Die Bundesregierung hat ja jetzt beschlossen, dass neben reinen E-Autos auch Plug-in-Hybride gefördert werden. Die sind so ein Zwischending zwischen Verbrenner und E-Auto, die Übergangsjacke unter den Autos sozusagen. Und wie ich finde, eine schöne Idee. Und das klingt auch so ein bisschen nach der idealen Lösung für den Streit ums Verbrenner aus. In der Theorie auf jeden Fall. Die aktuelle Planung ist ja ab 2035, also in 10 Jahren, sind keine Neuzulassungen mehr von Diesel oder Benziner erlaubt. Und jetzt habe ich aber leider von mehreren Leuten aus dem Mobilitätsbereich gehört, das E-Auto im Hybriden, das wird eigentlich nie benutzt. Die sind fast alle als reine Verbrenner unterwegs. In der Praxis bringen die eigentlich gar nichts. Sind die Plug-in-Hybride also tatsächlich ein nützlicher Zwischenschritt beim Übergang zur grünen Autowirtschaft oder ist die neue Kaufprämie dafür ein Feigenblatt der Bundesregierung, um doch noch ein paar Verbrenner verkaufen zu können? Und wie sind die deutschen Autobauer in dem Segment eigentlich aufgestellt? Und was machen wir denn jetzt mit dem Verbrenner aus in Deutschland und in der EU? Und darüber können wir heute mit Achim Kampka sprechen. Er ist Ingenieur und leitet den Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components, kurz PEM oder PEM, an der RWTH Aachen, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule. Er hat 2010 einen vollelektrischen Kleintransporter entwickelt, der bekannt wurde als Street Scooter und 4 Jahre später von der Deutschen Post DHL gekauft wurde. Und er ist außerdem Autor des 2024 erschienenen Buch als Zukunftslust. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Achim Kampka.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Wir uns auch. Bevor es losgeht, aber wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Herr Kampka, wie ordnen Sie denn diese Plug-in-Hybride ein? Ist das ein nützlicher Zwischenschritt auf dem Weg zur grünen Autowirtschaft oder ist das doch dieses Feigenblatt, das mir jetzt so ein bisschen, diesen Floh hat man mir jetzt so ein bisschen ins Ohr gesetzt?
Also vom Grundsatz her glaube ich schon, dass es eine spannende Technologie ist und gerade in der Übergangszeit, wir reden ja viel über den Rucksack, den die Batterie macht, erstmal den CO2-Rucksack. Das heißt, je nachdem, wie man es rechnet und mit welchem Strom und Energie die Batterie hergestellt wird, kommt es ja erstmal als CO2-Defizit quasi obendrauf auf das Fahrzeug. Umso größer diese Batterie ist, umso größer ist natürlich erstmal dieser Nachteil auf den ersten Blick und ich muss viele Kilometer fahren, damit das wirklich halt wirkt.
Ne? Da gibt's ja inzwischen aber auch einige. Wenn ich jetzt also
eine Flotte betrachte und sage, ich will schnell die CO2-Emissionen senken, dass das quasi in so einer Gesamtbilanz auch ankommt, dann ist mit Sicherheit die Hybridtechnologie eine sehr, sehr gute, weil so viele Strecken, die wir fahren, ja, im Innerstädtischen, also ich fahre oft auch eben unter diesen besagten 100 Kilometer und darum geht's ja genau, dass man eigentlich elektrisch alles, was man so im Städtischen, im Umfeld machen kann, dann elektrisch fährt und wenn man dann die besagte Reise macht oder längere Strecken fährt, dann schaltet sich eben der Verbrenner schlussendlich hinzu.
Also eigentlich sind sie schon so ein bisschen die ideale Lösung für das Streitungsverbrenner aus.
Damit ich das glätte, in dieser Übergangszeit, halte ich das schon für sinnvoll. Das ist immer die Frage, was haben wir für Ziele, ne? Was wollen wir schlussendlich erreichen? Also wollen wir möglichst schnell eine CO2-Absenkung haben? Oder sehen wir es aus wirtschaftlicher Sicht oder aus einer Mischung. Und ich glaube, dass die Hybridtechnologie schon eine interessante ist, gerade in dieser Übergangsphase. Und deshalb ja, grundsätzlich bin ich dafür. Sie hatten es angesprochen. Es ist natürlich dann häufig so, dass viele dann die Batterie in der Realität nicht laden und einfach die ganze Zeit mit dem Verbrenner fahren. Gut, aber das hängt ja immer dann auch davon ab, wie wir als Menschen uns schlussendlich dann nachher eine Technologie benutzen und nutzen. Mhm. Aber vom Grundsatz her halte ich es erstmal für sinnvoll und einen klugen Schachzug.
Dann nehmen Sie mich doch mal als jemand, der tatsächlich noch nie in einem Plug-in-Hybrid saß. Ich bin Verbrenner gefahren, ich bin E-Auto gefahren. Wie läuft das denn ab? Ich bin immer davon ausgegangen, dass das so ein bisschen automatisch passiert. Also, dass man zuerst logischerweise die Batterie benutzt und später kommt dann der Verbrenner ins Boot, wenn die Batterie nicht mehr ausreicht.
Genau, es ist ganz unterschiedlich, je nach Fahrzeug. Normalerweise ja, ist ein Automatismus, aber den kann ich natürlich übersteuern oder ich lade einfach bestimmt die Batterie schlussendlich halt nicht auf, ja, und fahre einfach schlussendlich weiter. Also mache sie einmal leer und lade sie nicht. Mhm. Dann fahre ich den Verbrenner und die Konzepte sind unterschiedlich, ne? Aber grundsätzlich einen Zwang. Das Auto weiß ja nachher nicht, wie lange ich schlussendlich fahre, dass ich vorher die Batterie voll aufgeladen haben muss, bevor ich losfahre. Ich glaube, das ist auch nicht sinnvoll. Das wäre auch eine Bevormundung schlussendlich des Anwenders oder des Kunden dann in dem Fall. Das gibt es aus meiner Sicht eben nicht, ist aber, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Das heißt, es obliegt dann Ihnen, ob Sie das so nutzen, wie es schlussendlich halt gedacht ist, ja.
Ich wollte das nicht als Bevormundung verstanden wissen, aber ich bin davon ausgegangen und ich habe das auch gehört, dass man gerade, was Sie gesagt haben, im innerstädtischen Verkehr, man spart doch Geld, wenn man tatsächlich den Elektro, also das E-Auto im Hybriden nutzt und nicht den Verbrenner, weil das Tanken mit Strom idealerweise günstiger ist als das Tanken mit Benzin oder Diesel.
Wenn ich es zu Hause mache, ist das so. Natürlich gibt es in Teilen öffentliche Ladeinfrastruktur, wo man das nicht mehr diskutiert. Aber ja, das ist grundsätzlich so. Wenn es nicht genutzt wird, dann wäre das Bequemlichkeit. Ich kenne jetzt auch keine neueren Statistiken. Das war in der Anfangszeit oft so. Dass es da, als es die Förderung schon mal gab und die dazugehört hatten, dass teilweise ja auch deutlich kleinere Kilometerleistung, dann konnte man 20, 30 Kilometer rein elektrisch fahren. Und das haben dann viele nicht so genutzt, wie es vorgesehen ist. Aber ich denke, dadurch, dass wir ja jetzt über 100 Kilometer reden, bin ich da voll bei Ihnen, dass das mit Sicherheit etwas ist, was hilft, diese Kurzstrecken eben sehr schnell zu elektrifizieren und vor allen Dingen dann ja auch lokal emissionsfrei in den Städten zu fahren.
Mhm. Und jetzt gab es eine Studie des EU-Verkehrsverbands Transport and Environment, TNE kurz, und die haben im Realbetrieb 127 Hybridautos getestet und dabei festgestellt, dass die dann im Realbetrieb, also wenn man wieder rauskommt aus dem Labor, dann sind die letztlich genauso umweltschädlich wie klassische Verbrenner, weil A, Menschen den Batterieanteil dann anscheinend doch nicht benutzen wollen und B, weil diesen Batterien aber auch oder dem E-Antrieb Leistung für höhere Geschwindigkeiten fehlt oder für Steigungen. Ist das etwas, was Sie bestätigen können aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Praxis?
Also wie gesagt, wie Menschen das jetzt nutzen, ich kenne die Studien auch. Ich kenne viele, die es benutzen, die Hybride halt schlussendlich fahren. Ja, ich meine, das ist ja, wie gesagt, eine Sache, die wir dann selber als Menschen in der Hand haben, ob wir das benutzen oder nicht. Hm. Dass sie jetzt irgendwie nicht steigungsfähig sind, das halte ich eher für ein vorgeschobenes Argument. Ja, wenn ich jetzt sehr, sehr starke Steigungen habe, kann das mal sein, dass dann der Verbrenner dazu anspringt, wenn ich Gas gebe. Aber ich glaube, wir sollten weg von diesen Debatten, was alles schlecht ist, sondern diese Freiheit schlussendlich nutzen und wir müssen vorankommen. Ne? Also wie jedes Thema habe ich den Eindruck, wir diskutieren seit über einem Jahrzehnt. Diskutieren wir in Deutschland, woanders wird es halt gemacht, umgesetzt. Da funktioniert ja auch E-Mobilität auch am Markt, wenn ich mal nach China schlussendlich schaue. Und in China ist es aber auch so, es gibt eine Vielfalt an Antrieben, die setzen dann immer so einen Schwerpunkt für eine bestimmte Zeit, aber haben trotzdem schlussendlich diese Vielfalt da drin. Und mein Appell ist einfach mal, lasst uns mal aufhören, uns immer wieder im Kreis zu drehen und aus dem Reden rauskommen und das wirklich mal in die Breite schlussendlich zu tragen, die einzelnen Themen. Und dann entsteht ja auch wieder ein gewisser Wettbewerb und ich glaube, dann fängt es an, spannend zu werden. Ne? Oft sind ja auch die statistischen Zahlen meiner Meinung nach viel zu klein, also was man sich rausgreift, wenn ich noch nicht eine ausreichende große Grundgesamtheit habe, dann habe ich da schlussendlich auch Verzerrungen drin. Ich bin eher dafür der Verfechter, bitte jetzt loslegen, machen, Hindernisse für die einzelnen Technologien aus dem Weg räumen, so dass wirklich auch man durchstarten kann und wirklich ins Abarbeiten, in die Exekution kommen. Und raus aus diesen Diskussionen.
Hm. Weil Sie China angesprochen haben, Plug-in-Hybride sind dort auch weit verbreitet oder sind das dort reine elektrische Autos?
Nee, es gibt einen Mix. Also die sagen ja sogar, dass grundsätzlich zählen die Plug-in-Hybride, soweit ich das weiß, schon sehr lange in der Statistik zu den alternativen Antrieben. Also da muss man erstmal nochmal 2, 3 Ebenen tiefer gehen in die Statistiken in China, wenn man die da raussondieren will. Das heißt, die haben da einen deutlich offeneren Ansatz gefahren, schlussendlich als
aber schon vor Jahren dann, oder?
Ja, schon frühzeitig. Ne? Wir nutzen ja China oft eben als Beispiel, nur dann sollte man halt gucken, was man schlussendlich aus China nutzt und was man hier ins Feld führt. Und in Summe haben die ja eine breit angelegte Strategie bis hin zu synthetischen Kraftstoffen, die mit Sicherheit in China auch eine Rolle spielen, weil sie sagen, es wird halt einen bestimmten Prozentsatz geben, den wir weiter so betreiben und eine Bestandsflotte. Und in Summe macht das dann am meisten Sinn. Ne? Und ich glaube, dass wir uns ein Stück weit daran tatsächlich orientieren können, nochmal aufhören, immer wieder von vorne zu diskutieren, sondern jetzt sich den Markt wirklich auch mal entwickeln lassen.
Und wurden diese alternativen Antriebe dort ebenfalls angereizt, so wie wir das jetzt in Deutschland ja auch machen wollen, dass wir nicht nur das E-Auto mit einer Prämie fördern, sondern eben auch diese Plug-in-Hybride?
Genau, das gehörte mit zur Gesamtstrategie und die wurden quasi zusammengefasst, ne? Ja.
Okay, dann fasse ich aber zusammen, was Sie es auch gerade angesprochen haben, Plug-in-Hybride fördern ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja, ich finde das sinnvoll. Genau, natürlich kommt es darauf an, wie wir sie dann benutzen. Ja, aber das ist ja schlussendlich bei jeder Technologie so.
Und wenn diese Förderung, die Union und SPD angekündigt haben, jetzt so kommt, wie sie angekündigt wurde, das muss ja, ich weiß nicht, ob das nochmal durch den Bundestag muss, bin ich ehrlicherweise überfragt für den Moment, kann das Verbrenner aus auf europäischer Ebene dann so bleiben, wie es jetzt ist? Oder sind sie auch dort eher auf Seite der Union, sage ich jetzt mal, die sagt, auch da sollten wir uns öffnen für unterschiedliche Technologien. Für, ich glaube, eine Forderung war der hocheffiziente Verbrenner zum Beispiel.
Ja. Also grundsätzlich bin ich der Meinung, also zwei Dinge. Das eine ist, ein ständiges Hin und Her ist schlecht. Ja, das heißt, 5 Jahre mal so und dann machen wir es wieder in die andere Richtung, weil dann Investitionen fehlgeleitet werden. Das ist, finde ich, ein grundsätzliches Problem, dass wir eben, wie gesagt, schon lange darüber reden. Mal ist es so, jetzt soll es wieder anders. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass ich, und das habe ich immer schon gesagt, Politik soll sich möglichst aus der Feinsteuerung von Technologien raushalten. Meiner Meinung nach ist es nicht Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu setzen, zum Beispiel über das Thema CO2 kostet was. Das, denke ich, macht Sinn. Mhm. Und auch einen Anschub schlussendlich zu geben, dass eine andere Technologie erstmal auf sogenannte Skalen, also bestimmte Mengen, damit es günstig werden kommt, zu kommen. Das, finde ich, ist schon eine gesellschaftspolitische Aufgabe, wo Politik dann auch handeln sollte. Aber ich würde immer dafür plädieren, es möglichst weit zu fassen, was dann das Ergebnis nachher ist. Also in dem konkreten Fall, wenn ich konkret gefragt werde, ja, ich war nie dafür, dass man den Verbrenner, ein Verbot ist es ja nicht, aber durch die Regelung ist es, kommt es dann einem Verbot quasi gleich. Habe ich nie für besonders sinnvoll gehalten, weil es da schon interessante Weiterentwicklungen halt gibt. Ich glaube fest, dass die E-Mobilität, batterieelektrisch sich durchsetzen wird im Pkw-Bereich. Ja, das ist auch meine Professur und es ist einfach eine tolle Technologie, die auch marktwirtschaftlich sich ja zeigt, dass sie stark wächst und Marktanteile erobert, ja, weltweit. Aber Politik, glaube ich, nochmal, sollte sich dann aus der wirklichen Auswahl, welche Technologien genau am besten, effizientesten und so weiter ist, sollte sie sich eher raushalten und auf andere Dinge konzentrieren.
Was sind denn diese interessanten Entwicklungen? Weil ich zum Beispiel, ich verstehe nicht, das klingt für mich häufig so. Ich bin kein Automobilexperte, aber vieles von dem, was man jetzt so hört, auch in der Presseberichterstattung, in Pressemitteilungen und auch in Aussagen, das erinnert mich alles immer so ein bisschen und ich möchte da niemandem jetzt irgendwas unterstellen an den Dieselskandal. Wenn ich zum Beispiel höre, der hocheffiziente Verbrenner, was müssen sich Laien darunter vorstellen? Weil ich dachte immer, der Verbrenner, der ist bereits hocheffizient.
Ja, das ist richtig und also das sehe ich auch so. Der Hub, den ich in einem Verbrenner von Effizienz noch machen kann, ist natürlich viel, viel kleiner. Der ist irgendwo im ganz kleinen Prozentbereich. Im Gegensatz dazu, wenn ich die Batterie zum Beispiel mal anschaue, es war da für Sprünge alle 2 Jahre irgendwo in Größenordnung 20%. Ne? Und da geht es auch noch eine ganze Menge weiter. Das heißt, das konnte mir auch noch keiner so richtig erklären, was das sein soll. Was ich allerdings glaube schon, dass es sinnvoll ist.
Aber es wird daran gearbeitet. Das ist
tatsächlich. Ja, genau, es wird daran gearbeitet, okay, das halt weiter zu optimieren. Ne? Ist immer die Frage, wie viel hole ich da schlussendlich noch raus? Es gibt ja auch dann Kombinationen, dass ich durch teilweise Elektrifizierung die Verbrennerantriebe in Summe dann effizienter zum Beispiel mache, ne? Dass ich da mehr rausholen kann. Also da gibt es, glaube ich, schon Dinge. Wichtig ist, glaube ich, dass wir es nicht gegeneinander ausspielen. Also jetzt, ne, wenn man es in die Richtung geht, ach, Verbrenner sitzt jetzt doch und wir drängen die E-Mobilität wieder zurück. Das halte ich für wirklich Unfug. Das ist nicht sinnvoll. Sich aber zu überlegen, wie kann ich denn das, was wir wirklich können und auch an guter Kompetenz haben in bestimmten Bereichen, vielleicht dann auch später in Nischen und in der Bestandsflotte. Da rede ich aber eher dann, dass ich synthetische Kraftstoffe brauche. Weil was machen wir mit dieser Flotte? Ne? Die fährt ja noch richtig viele Jahre rum und verbrennt im Augenblick weiter Themen. Die legen wir ja nicht still. Es geht ja in den Gesetzen immer um das, was danach schlussendlich neu dazukommt und nicht das, was schon da ist. Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt sagen würde, hätte ich mich auch als Politik schlussendlich eher darum gekümmert zu sagen, dass wir in dieses Thema synthetische Kraftstoffe auch mit reingehen. Und aber aufhören, das gegenseitig immer auszuspielen, das eine oder das andere. Ich glaube, man sollte diese Entwicklung unterstützen, mit da reingehen. Und es ist ja auch von den Rohstoffen her eigentlich ganz gut, wenn ich möglichst viel verteile über unterschiedliche Kanäle. Ja, also wir sehen das zum Beispiel im Bereich Batterie. Da kommt sehr, sehr viel der weiterverarbeitenden Stoffe aus China. Und vor einigen Wochen hat China ja angekündigt, jetzt haben sie wieder ein bisschen eingelenkt, aber da könnte man jederzeit den Schalter schlussendlich umlegen und dann bauen wir da erstmal wieder gar nichts mehr. Das heißt, da ein Stück weit eine verteilte Strategie zu fahren, ist, glaube ich, auch von dem Thema Unabhängigkeit Europas, glaube ich, sinnvoll, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass technologisch ein ganz, ganz großer Anteil, weit über 50%, sehr bald sowieso elektromobil unterwegs ist. Das sieht man ja auch an den Zahlen, wenn man weltweit schaut, dass das Verbrennersegment in Anführungsstrichen auch von alleine schlussendlich zurückgeht.
Ne? Es wäre das Gegenargument natürlich, dass es aus wirtschaftlicher und vor allem auch aus Entwicklungsperspektive wahrscheinlich sinnvoller ist. Wir probieren eine Sache richtig zu machen, von der wir überzeugt sind, glaube ich, dass sie gewinnen wird, anstatt fünf Sachen so halb.
Ja gut, das ist ja die Frage, das ist ja auch eine Diskussion zum Beispiel im Bereich Wasserstoff. Ne? Aber wenn man dann jetzt mal in ein Segment von Energie reingeht oder Schiffe, Flugzeuge, also in andere Mobilitätsgrößen, dann wird es für Batterie, rein batterieelektrisch schon wieder eng. Das heißt, wir brauchen für andere Segmente ganz klar synthetische Kraftstoffe und auch Wasserstoff. Für andere Segmente. Das heißt, wir müssen sowieso einen Teil dieser Infrastruktur aufbauen und entwickeln. Und wenn wir das sowieso tun müssen, also sehen, dann ist doch nachher ist aus meiner Sicht wirklich in Ordnung, den Markt entscheiden zu lassen, bei welcher Prozentzahl komme ich denn jetzt schlussendlich halt genau aus. Also dieses Argument, dass wir es uns nicht leisten können, die unterschiedlichen Infrastrukturen aufzubauen, wenn man sich die Beträge mal anschaut und das gegen eine Volkswirtschaft stellt und es dann in Teilen sowieso machen müssen, das finde ich nicht, zieht aus meiner Sicht nicht, wenn man die Zahlen nebeneinander legt. Aber nochmal, wenn ich an die Rohstoffe gucke und ich sage, ich konzentriere mich auf eine Technologie und kaufe dann nur in dem Bereich und fahre das wirklich hoch und spiele das mal durch, wie sich dann Preise und Strukturen schlussendlich entwickeln über die nächsten Jahre, das halte ich für ein relevantes Argument. Aber ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich glaube daran, dass sich die E-Mobilität durchsetzt. Und das hat ja schon längst begonnen. Also da jetzt zu sagen,
aber es ist kein Fehler,
Totgesang auf die E-Mobilität anzusetzen, das, glaube ich, ist nicht zielführend. Auf der anderen Seite müssen wir aus europäischer Sicht, wenn wir rein mal auf die Wirtschaft schauen, gucken, dass die Zahlen von dem Markt her, gerade auf Europa bezogen und Deutschland, nicht so entstanden sind und so hochgefahren sind, wie wir uns das alle gewünscht haben. Wir natürlich jetzt schon gucken müssen in dieser Transformation, wie kriegen wir das denn hin? Und das ist eher ein wirtschaftlicher Aspekt, dass die ganzen Lieferanten, dass die Lieferantenstruktur und unsere Automobiler trotzdem durch diesen Sturm durchkommen. Und das halte ich für auch relevant, neben dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, sich das halt anzuschauen, weil sonst bleiben wir schlussendlich irgendwo stecken. Ich glaube, das muss man sachlich bewerten. Und diese Extrempositionen, ich glaube, die sind das, was uns blockiert. Ne? Also auf der einen Seite und auf der ganz anderen Seite stehen und dazwischen ist irgendwie alles böse. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass Grau oft pragmatisch ist und schneller schlussendlich zu den Zielen führt, die ich haben möchte. Und ich plädiere immer für ein Stück weit Pragmatismus und dass wir von unseren jeder, ja, von seinen ideologischen Dingen einen Schritt weit auf wieder einen anderen zugeht und diese Polarisierung, die ich in ganz vielen Stellen unserer Gesellschaft erkenne. Ich glaube, da kommt wirklich nichts Gutes bei rum und damit müssen wir aufhören. Und die Probleme, die wir haben, die liegen sowohl auf der Unternehmensseite als auch auf der staatlichen, dass wir einfach viel zu langsam sind in allen unterschiedlichen Prozessen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir sind ja nicht nur in der E-Mobilität zu langsam, sondern wir sind in der ganzen Breite. Eigentlich die perfektionierte Langsamkeit durch Bürokratie, einmal von staatlicher Seite, aber auch von Unternehmensseite. Und das ist meiner Meinung nach das wirkliche Problem, wo wir gemeinsam anpacken müssen. Und dann sind wir ja, glaube ich, wenn wir das hinkriegen, als das, was wir an Ingenieurswissen in Deutschland haben, glaube ich, auch wieder in der Lage, ganz schnell vorne wieder dabei zu sein und dann eben auch mit den neuesten, besten, effizientesten Technologien schlussendlich zu punkten. Und den Weg dafür müssen wir auch frei machen und den Blick aufs Wesentliche wirklich hinkriegen. Und das ist Geschwindigkeit. Und wir sind viel zu langsam in den Entwicklungsprozessen, genau beim Verbrenner wie beim E-Motor. Und darum geht's aus meiner Sicht.
Sie haben jetzt so viele spannende Versatzstücke angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes anfangen soll. Nur vielleicht einmal, damit ich Sie richtig verstanden habe. Also Sie finden es so im Kern gar nicht verkehrt, wenn man sich auch mit synthetischen Kraftstoffen oder immer noch mit Wasserstoff beschäftigt, weil man notfalls diese Forschung auch in anderen Bereichen wie Schifffahrt oder Luftfahrt zum Beispiel nutzen kann.
Also da bin ich mir sicher, dass wir sie brauchen, ne? Also was ja umstritten ist, und da sehe ich durchaus auch Argumente, dass es im Pkw dauerhaft erstmal Sinn macht, wenn ich einen normalen kleinen Pkw habe, den rein batterieelektrisch zu betreiben. Mhm. Und das ist das Effizienteste und auch auf Dauer das kostengünstigste, ja, wenn man die Perspektive sich einfach anschaut. Nichtsdestotrotz gibt es eben Bereiche wie den Luftverkehr oder Schifffahrt, wo wir auch andere Energieträger brauchen werden. Also da werden wir noch lange, lange forschen müssen. Und da rede ich eher von vielen Jahrzehnten, wenn wir sagen, das machen wir dann rein mit Batterien. Das heißt, wir müssen sowieso in gewisser Art und Weise, oder wenn ich die Wärmewende mir anschaue, also mal in den Bausektor schlussendlich reingehe, brauchen wir andere Energieträger als rein Batterien und die Elektrifizierung, die ich habe. So, das heißt, wenn wir das doch aufbauen, warum sagen wir dann nicht, dass ab da schlussendlich ein Stück weit wieder der Markt entscheidet. Wir können ja Effizienzregeln definieren, ja, oder über eine CO2-Besteuerung, die würde ich zum Beispiel ausbauen, das dann mit Regeln, wenn wir die gesamte Prozesskette halt betrachten. Und das ist die Lenkungsrolle, die es aus meiner Sicht gilt, die der Staat dann einnehmen sollte. Und ansonsten sollten wir, anstatt weitere Hürden aufzubauen, Hürden wegräumen, dass wir schneller Genehmigungen kriegen, dass wir wirklich mal vorankriegen, ja. Denn wenn ich mit der Industrie, und ich bin ja auch in vielen Projekten halt drin, ist das Kernproblem eigentlich, was auch diskutiert wird, was uns wirklich schmerzt tagtäglich, dass wir in Teilen wirklich Jahre auf irgendwelche Genehmigungen oder Entscheidungen schlussendlich warten. Und das sind tatsächlich Jahre, ja, bis wir wirklich was starten können und anfangen können, ja. Und oder zum Beispiel im stationären Batteriespeicherbereich ist jetzt das Kernproblem, was wir in Deutschland haben, dass die einzelnen Netzbetreiber nur ganz, ganz langsam schlussendlich wieder Genehmigungen erteilen, dass diese Speicher schlussendlich gebaut werden und so weiter. So, ich will da jetzt nicht rummotzen und lamentieren. Ich glaube, wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen, dass wir rauskommen aus dem Diskutieren und diese Hürden in der Abarbeitung wirklich aus dem Weg räumen. Und dann wird sich zeigen, was da die beste Technologie ist. Und davon bin ich dann überzeugt, dass die E-Mobilität dann Riesensprünge zum Beispiel machen wird, aber auch andere effiziente Technologien. Und wir aus diesem ständigen Kreis, wir wollen dem einen das vorschreiben, dem anderen das und du musst doch jetzt das tun. Und man ist es ja irgendwie nie selber. Ja, man zeigt immer auf die anderen, die was machen müssen. Ich habe zum Beispiel als Aufgabe, dass möglichst viel, was wir erarbeiten, und dafür bekommen wir ja auch viel Geld als Hochschulen, dass das transferiert wird und wirklich in der Wirtschaft ankommt. Ja, ja. Da sind wir in Deutschland zum Beispiel auch unterdurchschnittlich gut. Ja, wir sind bis zu einem bestimmten Veröffentlichungsgrad und dass wir IP generieren, sind wir gut. Aber dann in der Umsetzung, in der schnellen Umsetzung dieser Ideen in die Realität, sind wir unterdurchschnittlich. So, das ist zum Beispiel ein Job, den ich mir mitnehme und nicht sage, müssen die anderen machen, sondern da arbeite ich mit Hochdruck dran. Wie können wir das besser machen? Wie können wir das wirklich durch diese verschiedenen Hemmschuhe nach außen tragen? Und so sollte jeder gucken, wir müssen wieder voran machen. Wir müssen aus dieser Lethargie, dieser Abwärtsspirale, ne, überall sehe ich pessimistische Menschen, Referenz wieder auf meine Zukunftslust. Ich habe nach wie vor Lust auf Zukunft, aber ich glaube auch, wir müssen natürlich die Realitäten sehen. Ich bin ja kein blauäugiger Mensch, der einfach nur sagt, ist doch alles super und läuft. Nein, es laufen ganz viele Sachen nicht und die müssen wir natürlich aus dem Weg räumen und dafür brauchen wir alle. Dafür brauchen wir Politik, dafür brauchen wir die Industrie, aber auch die Menschen, Sie haben das ja ähnlich beschrieben, die dann die Technologien tatsächlich auch nutzen und auch so und nutzen, wie es vorgesehen ist und dann sich nicht einen Hybrid kaufen und den aber dann nur als Verbrenner fahre.
Und damit schließt sich der Kreis jetzt wieder zum...
Dann geht's halt wieder nicht auf.
Zum Wasserstoff, weil also da haben Sie mich auf jeden Fall, also da haben Sie meine skeptische Seite, vielleicht auch pessimistische Seite erwischt, weil BMW jetzt eine Förderung über 237 Millionen Euro vom Land Bayern und vom Bund bekommt, um bis 2026 serienmäßig Wasserstoffautos zu produzieren. Ich glaube, es geht um einen BMW X5 in Kooperation mit Toyota. Und dann schaue ich mir als Skeptiker die Verkaufszahlen an und stelle fest, Wasserstoffautos wurden noch nie so richtig gut gekauft, werden heute noch weniger gekauft. Ich glaube, 2022 wurden in Deutschland 900 verkauft und im vergangenen Jahr waren es noch 150. Das Wasserstoffnetz, das Tankstellennetz wird auch schon wieder zurückgebaut. Und dann liest man das und denkt sich so, jetzt wird mit meinen Steuergeldern am serienmäßigen Wasserstoffauto gebaut, das keiner haben möchte.
Ja, das ist immer Henne-Ei, ne? Also was kommt zuerst? Also wo ja schon massiv dran gearbeitet wird, ist, dass ich Wasserstoff über das Gaspipeline-Netz transportieren kann. Da gibt es ja einen klaren Fahrplan, auch in der EU, dass das umgesetzt wird. Und zum anderen, zum Beispiel in Namibia werden große Kapazitäten aufgebaut, wie ich aus Sonnenenergie, Windenergie, Wasserstoff beziehungsweise Ammoniak. Ammoniak ist ja einfach zu transportieren, weil das über die Prozesse der Düngemittelgeschichte schon die entsprechenden Boote und Tanker schlussendlich halt gibt und wieder in Wasserstoff umgewandelt. Und da kommen wir, glaube ich, schon. Wir beziehen uns ja immer darauf, wenn alle Energie, dass die auf einmal in Deutschland jetzt produziert werden müsste, was wir vorher importiert haben. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Trugschluss. Theoretisch geht das natürlich, ja, wird mir dann auch immer vorgerechnet, guck mal, wie viel Sonne auf Deutschland fällt und so. Ja, das macht Sinn. Die Frage ist ja, zu welchem Grad mache ich das und kann ich mir nicht vorstellen, zu sehr günstigen Konditionen eben Energie aus unterschiedlichen Ländern, das muss ja eben nicht nur eins sein, aus Südamerika, aus Afrika, zu importieren in Form von Ammoniak bzw. Wasserstoff. Und dann gehen die Preise natürlich signifikant runter.
Ja, wir brauchen den Wasserstoff ja aber auch für die Industrie. Und wenn ich
Aber lassen Sie uns anfangen. Also das ist genau mein Punkt. 200 Millionen ist auf der einen Seite viel Geld, wenn ich das jetzt mal in der Gesamt-Bundeshaushalt 500 Milliarden, also in dieser Dimension halt schaue, ist es halt industriepolitisch halt wieder recht wenig Geld, ja, und wenn BMW da drauf setzt, und das ist ja ein
wenn BMW darauf setzen möchte, kann BMW das ja tun mit seinem Geld.
Genau. Ja, ist immer eine Frage, was
wird jetzt unterstützt, was nicht. Und dann gucken, ob man noch Käufer dafür findet. Ja? Weil das ist ja das Faszinierende, also die Entwicklung bei den E-Autos, die bleibt ja nicht stehen. Und wenn wir jetzt in Deutschland vergangenes Jahr 150 Wasserstoffautos haben, das Tankstellennetz schon wieder zurückgebaut wird, man auch Probleme beim Wiederverkauf der Autos hat, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen skeptisch, ob wir uns da nicht wieder verheddern mit dieser, wir brauchen alternative Antriebstechnologien.
Also ich meine nochmal, also im Pkw-Bereich bin ich da voll auf Ihrer Linie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Pkw halte ich das Batterieelektrische für das Sinnvollste. Wenn ich in den Truck-Bereich reingehe, dann sehe ich das schon wieder so ein bisschen anders. Aber das ist eine Entscheidung von BMW und der Politik. Ne? Kann man jetzt über das Einzelprojekt diskutieren? Das ist jetzt eine Entscheidung, die gefallen ist. Ich glaube, im Großen und Ganzen bleibe ich bei meiner Meinung. Wir sollten das Big Picture uns schlussendlich halt anschauen. Und das ist eben auch das Wichtige, dass Politik dann guckt. Das eine ist ja die Fahrzeugseite, das andere ist die Infrastruktur und wo die Energie herkommt. Und ich glaube, da müssen wir mehr hinkommen, dass wir schlussendlich an einem Strang ziehen und auch die Unternehmer wieder in die Pflicht nehmen. Gucken Sie sich Tesla an, ja. Was haben die gemacht? Haben gesehen, am Anfang war die jetzt mag die ja keiner mehr, aber trotzdem haben die einige Sachen richtig gemacht. Die haben die Autos, da haben sie gesehen, Ladeinfrastruktur ist noch nicht so da, wie ich sie brauche. Dann haben die Tankstellen selber aufgebaut und nicht gesagt, oh Gott, jetzt macht mir keiner die Tankstellen, was soll ich denn jetzt tun? Dann haben die das selber in die Hand schlussendlich genommen und dann halt umgesetzt. Und ich glaube, diese Denke, einmal von Unternehmerseite, ne? Ich bin eben nicht einer, der nur auf die Politik irgendwie einschlägt und sagt, die sollen was machen. Wir dürfen auch nicht immer nur nach dem Staat schreien. Insofern haben sie völlig recht. Wofür soll Fördergeld ausgegeben werden? Das muss man sich kritisch hinterfragen. Ja. Die Unternehmen müssen eben auch das tun, wofür sie eben da sind, im Markt schlussendlich agieren. Und als Staat sollten wir eher in die Rahmenbedingungen halt reingehen. Da bleibe ich bei meiner Meinung, sollte man nichts ausschließen, aber Rahmenbedingungen schlussendlich setzen und das dann unterstützen in einem Hochlauf.
Und haben Sie bei den deutschen Autobauern den Eindruck, und ich formuliere das jetzt bewusst skeptisch, die sind, also die betrachten die Welt so, wie Sie sie betrachten und setzen im Grunde genommen auch voll auf den E-Antrieb und alles andere, ob es jetzt Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe sind, das sind alles Ideen, die man weiter verfolgt mit einem geringen Forschungsbudget, einfach um mal zu schauen, ob nicht eventuell sich doch noch ein Geschäft damit ergibt. Aber im Kern setzen die auch alle aufs E-Auto.
Ja, grundsätzlich genau. Sie befinden sich in einer Transformation, müssen natürlich Geld verdienen, ne? Also in im E-Bereich ist es im Augenblick als, insbesondere als deutscher OEM und auch als Zuliefer sehr, sehr schwer.
OEM ist Original Equipment.
Der Automobiler, also das, was wir unter den großen Marken schlussendlich kennen. Ja. Und schlussendlich geht es darum, Geld zu verdienen und damit auch was Neues schlussendlich aufzubauen. Ja, das heißt, also aus meiner Sicht ist denen schon bewusst, dass das Segment des Verbrenners nach unten geht, aber sie es eben jetzt noch brauchen, insbesondere für die Transformation, und wie viel Prozent dann schlussendlich übrig bleibt, das werden wir sehen. Aber mein Eindruck ist schon, also das ist ein Mythos, dass die jetzt massiv meiner Meinung nach dagegen arbeiten und E-Mobilität wieder abschaffen wollen, das kann ich nicht erkennen aus all den Gesprächen, die ich ja auch mal hinter verschlossenen Türen führe. Das ist durchaus erkannt. Die erkennen aber auch, und da komme ich wieder zurück, was deren Kernproblem ist, ist, dass Kostenstrukturen in Summe anpassen müssen, dass wir schneller werden müssen, um so wieder an die Bugwelle schlussendlich zu kommen. In Summe geht es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht der Kern, um den es gerade schlussendlich halt wirklich geht. Wir kämpfen da ums Überleben. Und so dramatisch ist es tatsächlich auch. Und dafür braucht man Lösungen. Und da dreht sich halt schlussendlich viel drin. Und dann versucht man natürlich eine Struktur auch aufzubauen von der Marktseite her, die einem jetzt nicht über die nächsten Jahre schon das, mit dem man jetzt gerade noch Geld verdient, wegbrechen lässt. Ja, und das halte ich auch für nachvollziehbar und nicht für schlecht oder böse, sondern logisches Denken. Also ja, insofern glaube ich, bin ich da aligned mit dem, was ich in der deutschen Industrie fortfinde, zumindest mit dem Gros. Ja, es gibt immer solche und solche, ja, und Extreme in den einzelnen Positionen, aber im Gros denke ich das schon so, ja.
Und was die Industrie natürlich auch braucht, sind dann steigende Absatzzahlen. Sie steigen ja jetzt auch wieder, nachdem die, ich glaube 2023 ist die E-Auto-Prämie überraschend.
Ich glaube, da war ja, über Weihnachten sozusagen.
Genau, da war, glaube ich, kein Geld mehr im Haushalt der Ampel übrig. Und dann ist die auf einmal weggefallen. Dann ist der Absatz eingebrochen. Jetzt steigert sich das wieder so ein bisschen. Aber weil Sie das vorhin auch erwähnt haben, dass der Absatz nicht so gut war, wie ursprünglich gedacht, können Sie sich erklären, woran das lag? Waren die Leute zu skeptisch? Waren die E-Autos zu teuer? Hat dann das Angebot nicht zur Nachfrage gepasst?
Also ist ja insbesondere eine Herausforderung, die wir in Deutschland hatten. Und ich glaube ja, dass zum Beispiel dieses Thema Kaufprämie stark zur Verunsicherung wieder beigetragen hat. Und als zweites das Thema Restwerte, das hatten Sie auch schon mal kurz angesprochen, von E-Fahrzeugen. Und da ist eine große Verunsicherung auch im Markt,
dass man die nicht so gut weiterverkaufen kann.
Genau, auf Käuferseite schlussendlich entstanden. Und zusätzlich, auch das ist natürlich eine Herausforderung, die wir haben. Wir haben ja eher teurere Fahrzeuge, die auch eher in längeren Strecken schlussendlich fahren. Und wenn ich in den Kleinfahrzeugmarkt gehe, wo ja E-Mobilität geborenermaßen am meisten Sinn macht, insbesondere in dieser Anfangsphase, war auch das Angebot nicht so da. Das wird jetzt nachgezogen. Also deshalb denke ich auch, dass da entsprechend der Markt schlussendlich anspricht, und somit sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Ja, das eine ist eine Verunsicherung, das Streichen der Prämie und in Teilen auch noch nicht das Angebot, was in der Breite den Vorteilen der E-Mobilität dann entgegenkam. Da sind wir aber jetzt auch wieder einen Schritt weiter, und nochmal weltweit gesehen haben wir ja ein Wachstum. Auch das ist ja oft so, wenn eine neue Technologie kommt, ist man erst ganz pessimistisch, dann total euphorisch, und dann pendelt sich das auf ein vernünftiges Niveau ein. Und genau da befinden wir uns jetzt schlussendlich. Ne?
Okay. das Kernproblem, nur damit wir das jetzt auch noch als Abbinder alles einrahmen, das ist für Sie aber tatsächlich, Sie hatten es kurz erwähnt, das ist Bürokratie und das sind Genehmigungsverfahren. Also das ist unabhängig davon, an welche Technologie man jetzt auch glauben möchte, aber die deutsche Industrie, die hat so ein paar andere Probleme als eine Kaufprämie.
Ja, das, also genau, das davon bin ich überzeugt. Wir müssen wirklich alle unsere Hausaufgaben machen und eine Kernhausaufgabe ist, wie werden wir wieder schneller? Ja, und bringen im wahrsten Sinne des Wortes Produkte auf die Straße in einer vernünftigen Kostenstruktur. Ja, und da müssen alle anpacken. Das ist eben nicht nur der Staat, aber auch, der seine Hausaufgaben machen muss, aber sind auch die Unternehmen. Da gibt es genauso lange Prozesse. Und da haben wir uns auch einen Apparat aufgebaut, mit dem wir so nicht mehr durch die Tür kommen. Ne? Und da müssen wir auch ran.
Und haben das die Unternehmen selbst auch verstanden? Weil was man aktuell erlebt, vor allem in den Medien, auch bei uns bei NTV, ist ja häufig, dass so dann die Wirtschaftsbosse erklären der Politik, was alles falsch läuft. Arbeiten die Unternehmen auch daran, bei sich vor der Haustür aufzuräumen?
Unterschiedlich. Etliche haben das erkannt. Und das eine ist ja auch, nach außen macht ja auch Sinn, was zu fordern. Ja, ja. Und nach innen werden dann glaube ich, schon die Hausaufgaben gemacht. Aber ich glaube, auch erst jetzt über die letzten Monate ist diese Brisanz wirklich angekommen. Und da warne ich immer in die andere Richtung davor. Jetzt tut nicht so, als wenn alles nur der Standort und der Staat schuld wäre. Ja, sondern da müssen auch die Anführer in der Wirtschaft diejenigen sein, die vorangehen und die richtigen Entscheidungen treffen und auch da ihre eigenen Hausaufgaben machen und im eigenen Haus aufräumen. Etliche haben das erkannt, aber meiner Meinung nach noch nicht genug. Und da muss beides Hand in Hand gehen. Ne? Ich kann nicht erst sagen, jetzt muss der Staat erst alles machen und dann kann ich erst wieder, sondern beide Stakeholder, ja, beide Teilnehmer müssen halt anfangen. Und wir als diejenigen, die irgendwo angestellt sind, müssen natürlich auch unseren Beitrag leisten, was Leistung, Arbeitszeiten und so weiter angeht. Wir sind in einer wirklich prekären Situation, was den Wirtschaftsstandort angeht und da müssen alle zusammen gleichzeitig sich bewegen und Opfer bringen im Sinne, dass wir wieder ganz vorne mitspielen können. Und da reicht nicht, dass einer der Parteien das macht.
Und diejenigen, die das verstanden haben und auch diejenigen, die das nicht verstanden haben, kann man das nach Sektoren oder Branchen aufteilen oder ist das sektorenübergreifend? Gibt es gute und schlechte Beispiele?
Aus meiner Sicht ist das sektorenübergreifend, ja. Also ich kann jetzt nicht erkennen, dass eine Branche hat es komplett verstanden und die andere nicht. Das sehe ich nicht so. Das ist querbeet.
Es gibt aber auch bei den Autobauern Unternehmen, die es verstanden haben und eventuell auch welche, die noch ein paar Schritte hinterherhinken, oder?
Ja, in der Geschwindigkeit, ne? Also ich glaube, ein Erkenntnisproblem haben wir jetzt nicht mehr. Also das kann ich nicht mehr erkennen. Aber die Frage ist halt, mit welcher Konsequenz und welcher Geschwindigkeit setze ich denn jetzt um? Und kann auch umsetzen und habe auch die Stärke, dass ich in meinen Gremien, in meinen Strukturen umsetzen kann. Da sind wir zu langsam einfach, ja.
Okay. Und ich mache Ihnen jetzt nochmal das Angebot, möchten Sie ein Unternehmen speziell nennen oder möchten Sie keins nennen?
Nee, also das glaube ich, das ist wieder genau diese Debatte, die ich halt nicht möchte, irgendeinen Schuldigen halt rauspicken oder einen, der es ganz toll macht. Ja, also zum Beispiel, die haben eben BMW genannt, also ich finde in Summe die Strategie, die ja weil Jahre auch in der E-Mobilität gefahren sind und auch wie sie sich in Batterie reintunneln, die kümmern sich ja nicht nur um Brennstoffzelle, sondern auch sehr, sehr stark in das Thema Batterie rein. Da sind schon viele Hausaufgaben auch gut gemacht worden. Ne? Das muss man einfach auch mal ganz klar sagen, dass da jetzt auch nicht alles schlecht in Summe in unserer Wirtschaft ist, sondern wir machen auch viele Sachen richtig und gut. Umso mehr ärgert mich das, dass wir dann die Erfolge dann nicht mehr einheimsen können, weil wir irgendwann an anderer Stelle zu viele Baustellen haben.
Achim Kamka, das war ein schönes Schlusswort. BMW baut vielleicht bald nicht nur ein serienmäßiges Wasserstoffauto, sondern vielleicht auch Technologien für Schifffahrt oder Luftfahrt. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Und gleichzeitig tolle E-Autos hoffentlich. Es wäre dem deutschen Wirtschaftsstandort zu wünschen. Achim Kamka, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.